Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen wissen, warum eine erfolgreiche Choreografin ein angesehenes Staatstheater verlassen muss. Dann lesen wir in zwei neu entdeckten Texten von Hannah Arendt über Israel und Palästina und wollen wissen, ob es etwas gibt, was uns in der aktuellen Debatte weiterbringt. Dann gehen wir ins Kunsthaus nach Zürich, wo wir vor einem Showdown stehen in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Und dann sind wir zweimal im Theater. Einmal kommt der Tod und ein anderes Mal müssen die Zuschauer, statt Schauspieler auf der Bühne anzuschauen, einen Film gucken. Und von draußen kommen dann Sätze wie diese.
Das hier ist ein utopischer Ort. Wir sind alle krank und es ist völlig egal, wer ist. Das habe ich einfach gedacht. Und das verändert alles.
Dramen am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin, und zwar hinter der Bühne oder neben der Bühne. Die Ballettdirektorin Xenia Wiest muss gehen, weil sie laut offizieller Mitteilung, Zitat, mehrfach gegen Pflichten ihres Arbeitsvertrags und gegen für alle Mitarbeitende gültige Normen des Betriebsverfassungsgesetzes verstoßen habe. Das ist das Zitat der Pressemitteilung. Der Intendant lobt zwar ihre Kunst, aber nicht ihre Zusammenarbeit. So kann man es auch formulieren. Eins ist klar, sie war sehr erfolgreich. Ihre Choreografien haben dort in Schwerin beim Mecklenburgischen Staatstheater für ein volles Haus gesorgt. Elisabeth Nehring ist Tanzkritikerin, aber auch, das hat er dazu gesagt, sie berät auch die Kulturpolitik in Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Tanz. Klären wir erstmal, Elisabeth, was genau ist los am Theater in Schwerin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn der eigentliche Grund dieser Freistellung, der wird in der Pressemitteilung gar nicht genannt und den hat auch keiner meiner GesprächspartnerInnen bisher nennen können. Das hat, vermute ich, arbeitsrechtliche Gründe. So wie ich es verstanden habe, will das Theater auch keine öffentliche Debatte um Verfehlungen führen. Sie schicken natürlich aber gleichzeitig eine Pressemitteilung in die Welt, die doch, finde ich, auch recht scharf formuliert ist. Da ist die Rede ja von untragbarem Verhalten innerhalb des Theaterbetriebs. Darunter kann man sich ja vieles vorstellen. Und das ist nun genau auch ein bisschen das Problem. Da gibt es viel Fantasie und zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei konkrete Aussagen zum Kasus Knaxus.
Aber gibt es da Hinweise darauf, womit es zusammenhängen könnte, ohne jetzt ins Detail gehen zu können, weil ja vieles auch noch nicht bestätigt ist? Aber was für Konfliktlinien gibt es da typischerweise zwischen Choreografen und einer Kompanie?
Ja, ich habe heute mit Hans-Georg Wegner telefoniert und einen Intendanten erlebt, den Intendanten des Mecklenburgischen Staatstheaters, der, fand ich, sehr glaubhaft gemacht hat, dass er diese ganze Entwicklung wirklich bedauert. Das steht ja auch in der Pressemitteilung, aber wenn man da mit jemandem spricht, dann merkt man das nochmal eher, dass es auch wirklich, also fand ich in dem Gespräch glaubhaft, und dass er Xenia Wiest als Künstlerin und Choreografin sehr schätzt und sie auch nicht beschädigen möchte. Nach verschiedenen Gesprächen mit verschiedenen Leuten habe ich wirklich den Eindruck, dass es hier überhaupt nicht um Dinge geht wie Machtmissbrauch oder Mobbing oder solche Sachen, die man ja auch mit untragbarem Verhalten assoziieren könnte, sondern dass es eher, ich sage jetzt mal ein bisschen meine Vermutung, tatsächlich um fundamental unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Themen ging, muss man ja jetzt sagen, die einfach nicht zusammengekommen sind. Ich würde vermuten, dass es im Kern darum geht, wie Tänzerinnen und Tänzer ihre Arbeit am besten machen können. Da sieht sich natürlich eine Choreografin auch als Expertin dafür, unter welchen Voraussetzungen ganz körperlich. Und da wissen wir aus vielerlei Praxisbeispielen, dass es da ganz unterschiedliche Theorien und Ansätze gibt. Also Tänzer sollen das machen oder das machen, die Technik oder so. Und diese Praxen und Ansätze sind oft nicht vereinbar. Ich weiß darüber nichts Genaueres und trotzdem würde ich mal vermuten, dass der Konflikt sich eher auf dieser inhaltlichen Ebene bewegt hat, definitiv nicht auf der Ebene schwerem menschlichen Fehlverhalten.
Nun sehen wir ja auch eine gewisse Fluktuation in dieser Kompanie. Das fällt durchaus erstmal auch auf. Gab es denn, es gibt ja eine Vorgeschichte, sowas kommt ja nicht von heute auf morgen, gab es denn Lösungsversuche? Gab es, denn der Intendant ist ja durchaus auch stolz auf die Arbeit von Xenia Wiest gewesen. Das wird ja auch in der Pressemitteilung deutlich, dass sie ja künstlerisch völlig unangefochten ist und dass sie ja auch Publikumserfolge gefeiert hat. Gab es denn Versuche, das zu lösen, da irgendwie vielleicht auch praktisch Möglichkeiten zu finden, diesen Konflikt zu entschärfen?
Das vermute ich. Darüber hat jetzt mir gegenüber ist niemand ins Detail gegangen, aber das vermute ich natürlich ganz stark, dass es da Versuche gegeben hat. Deswegen würde ich auch sagen, spricht das auch eher für so inhaltliche Auseinandersetzungen, denn wenn man einer bestimmten Auffassung folgt, dann kann man auch sagen, ja, kann sein, aber ich denke das andere. Aber das sind alles Vermutungen, da will ich gar nicht so stochern, aber ich nehme es stark an, dass es auf jeden Fall Versuche gegeben hat, den Konflikt erstmal anders zu lösen, als so wie er jetzt geführt wird.
Hm. Jedenfalls eine dramatische Zuspitzung für Xenia Wiest als inzwischen ehemalige Ballettdirektorin da im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Sie haben sie selbst sprechen können. Was sagt sie?
Ja, also sie hat zu mir am Telefon gesagt, und auch das fand ich sehr glaubhaft, ich habe immer im besten Interesse der Company gehandelt und dass ihr Interesse immer der Stadt, der Company und dem Publikum gegolten hat. Und sie war ja tatsächlich auch der große Publikumsliebling in Schwerin. Deswegen ist es ja auch für die Stadt nochmal wirklich ein richtiger Verlust. Sie ist auch eine Kämpferin für das, was sie für richtig hält.
Und ja, ich bin definitiv eine junge Frau in einer Führungsposition. Und das ist meine erste Führungsposition. Ich habe sicherlich auch Fehler gemacht, aber es ist nicht immer leicht, sich unter konventionellen Männern durchzusetzen.
Sie hat auch noch betont, dass es ihr immer um Innovation gegangen ist, auf und hinter der Bühne. Das sieht man auf jeden Fall auch in ihrer Tanzsprache.
Nun hat sie ja, wie Sie ja schon gesagt haben, Erfolge gefeiert. Wofür steht sie eigentlich künstlerisch, diese Xenia Wiest?
Also ich habe das die letzten 3 Jahre intensiv beobachtet und ich finde, Xenia Wiest hat eine ganz besondere Gabe, klassische und zeitgenössische Bewegungssprache zu vereinen. Also ich sag mal, bisschen platt, den Spitzenschuh und den Barfuß, die langen Linien und die Bodenarbeit. Sie hat eine ganz besondere Stärke immer dort, wo es um die Verschmelzung eben dieser verschiedenen Bewegungssprachen geht. Und sie brennt für die Sache. Das kann man wirklich sagen, das habe ich auch beobachtet. Das zeigt sich unter anderem auch darin, dass sie morgen hier nach Greifswald kommt, obwohl sie freigestellt ist. Ja, es gibt im Rahmen eines großen Festivals in Greifswald einen Galaabend, zu dem alle 4 Ensembles des Bundeslandes eingeladen sind. Und das ist für Mecklenburg-Vorpommern auch ein besonderer Moment, wo alle Tanzschaffenden mal zusammenkommen. Und da hat sie ihr Kommen als Privatperson angekündigt.
Ich bin freigestellt und eigentlich muss ich gar nichts mehr machen. Das heißt, ich muss auch nicht zur Gala fahren. Ich darf da als Ballettchefin eigentlich gar nicht offiziell da sein, aber ich denke an meine Tänzer, an meinen super Ballettmeister, an die Stücke, in denen wir zu dieser Gala fahren und was passiert damit? Und also fahre ich hin privat, weil ich möchte und ich mache das, weil ich diesen Job liebe und ich habe immer alles dafür gemacht ist, dass ich meinem Job gerecht werde. Und immer mit Liebe und wirklich sehr, sehr viel Leidenschaft.
Ja, sehr viel Leidenschaft. Und ich glaube, das kommt auf jeden Fall rüber. Das ist zumindest bei mir auch immer so angekommen. Und deswegen muss ich sagen, jenseits dessen, was die internen Gründe dieser Freistellung sind, wünsche ich auch mal ganz persönlich Xenia Wiest alles Gute. Und ich hoffe sehr, das ist entscheidend, dass dieser Vorgang nicht zum Skandal hochgepusht wird. Denn was das bedeutet, das konnten wir im Tanz ja vor Jahren beim Streit zwischen dem Tanztheater Wuppertal und der damaligen Intendantin Adolphe Binder beobachten, wo Kolleginnen auch ungeprüft ganz schwere Anschuldigungen gegen Frau Binder in die Welt geworfen haben, die sich dann vor Gericht als komplett haltlos erwiesen haben, die aber nur schwer wieder einzufangen waren. Deswegen würde ich sagen, jetzt einfach abwarten, nicht hochkochen, wirklich mit allen Beteiligten sprechen und zuhören.
Das sagt Tanzkritikerin und kulturpolitische Beraterin Elisabeth Nehring über die Entlassung der Chefchoreografin am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Vielen Dank für diese Einblicke und auch für diese Sichten und Hintergründe. Es ist ja nun auch nicht alle Tage, dass man neue Texte von Hannah Arendt entdeckt. Und dann auch noch ausgerechnet über den Nahen Osten. Da schaut man gerade jetzt natürlich genauer hin bei dieser berühmten jüdischen Philosophin. Thomas Mayer ist Philosoph an der Uni in München, vor allem aber Biograf von Hannah Arendt. Er hat die beiden Texte jetzt herausgegeben und mit Kontext versehen, wie man es eben macht, wenn man so etwas herausgibt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Das sind 2 unterschiedliche Texte. Vielleicht beginnen wir mal mit dem von 1944. Also reden wir über das Jahr wo Israel noch gar nicht gegründet war, wo Nazi-Deutschland immer noch relativ fest im Sattel saß, wo der Holocaust immer noch stattfand. Was erzählt Hannah Arendt aus diesem Jahr über den Nahen Osten?
Im Jahr 44, also vor genau 80 Jahren, bekommt sie den Auftrag von einer jüdischen Zeitschrift, die vom American Jewish Congress herausgegeben wird, die Lage in Palästina zu analysieren. Und dort tut sich etwas. Nämlich zum einen gibt es ganz manifeste Interessen der amerikanischen und der britischen Regierung aus dem Gebiet Bahrain, Kuwait, das Land, das heute Jordanien heißt, Palästina und Ägypten, eine riesige Ölabbaufläche zu machen. Eine Pipeline soll gelegt werden. Diese Pipeline scheint das elementare Interesse der amerikanischen Regierung zu sein in diesem Jahr. Gleichzeitig wird im Senat und Repräsentantenhaus von zwei amerikanischen Politikern eine Resolution eingebracht und die sagt, wir müssen alles tun, damit ganz schnell ein jüdischer Staat gegründet wird in Palästina, denn das massenhafte Ermorden von Jüdinnen und Juden läuft im Osten Europas einem neuen Höhepunkt zu. Die Flüchtenden brauchen eine Heimstatt. Die jüdische Minderheit in den USA, immerhin 5 Millionen Menschen, fordert zu Recht Handlung. Und hier entdeckt Hannah Arendt zu Recht ein Dilemma und formuliert es aus. Hier wird Politik gegen Ökonomie, hier wird die alte Wertegemeinschaft, die sie in amerikanischen Verfassungen verankert sieht, nämlich die Rechte von Minderheiten und die Ansprüche von Minderheiten einzusetzen, fundamental verletzt. Es muss also was geschehen. Das ist der 44er Text, der dann auch wegen seiner Schärfe und seiner Entschiedenheit seinerzeit nicht gedruckt wurde.
Was heißt das genau? Warum wurde er nicht gedruckt? Schärfe, Entschiedenheit, was war der Punkt?
Der Punkt war gewesen, dass sich verschiedene amerikanische, wenn Sie so wollen, offizielle zionistische Organisationen gerne auf eine Zeit nach dem Ende des Krieges einrichten wollten, was die Staatsgründung angeht, die Verhältnisse erstmal geklärt wissen wollten in Europa zum einen und zum anderen sollte das nicht, wenn Sie so wollen, dezentral passieren. Also irgendwelche Menschen, die Meinungsäußerungen kundtun, sondern von einer quasi offiziellen zionistischen Position aus deren Sicht, aus einer Position der Stärke, sollte mit Einfluss auf die amerikanische Regierung genommen werden. Und es sollte nicht so passieren, dass die amerikanische Regierung unter Franklin D. Roosevelt den Eindruck hatte, sie müsste sich irgendwie sozusagen entscheiden zwischen verschiedenen jüdischen Meinungen. Insofern war man auch sehr froh, dass diese Resolution in Ausschüsse vertagt wurde und da langsam zum Erliegen kam, obwohl es gigantische Demonstrationen für diese Resolution im Madison Square Garden gab.
Das heißt, in diesem Text hat sich Hannah Arendt schon für ein mögliches Israel eingesetzt?
Ja, so würde ich es tatsächlich lesen und zuspitzen, sozusagen aus dieser Not heraus, dass sie wiederum zur gleichen Zeit, und das ist dann die Hannah Arendt, die bis zum heutigen Tag, glaube ich, uns aufregt und uns zwingt, schärfer nachzudenken. Gleichzeitig hat sie eine große Abrechnung mit der Geschichte und den Positionen des Zionismus seit Theodor Herzl geschrieben. Also das eine hat das andere nicht ausgeschlossen. Es ging immer um die konkrete politische Situation bei ihr in diesen Jahren.
Ja, und dann haben wir einen weiteren Text, der viele Jahre später erst mit ihr in Verbindung gebracht wird. Das ist, so wie ich verstehe, kein unbedingt ganz eigener Text, sondern ist Teil auch eines größeren Zusammenhangs. 1958 wurde der verfasst. Da war ja Israel dann schon 10 Jahre alt. Was ist das für ein Text?
Ja, also Sie drücken das völlig zu Recht so vorsichtig aus. Das ist das, was eigentlich das Kerngeschäft sogenannter Think Tanks ist, nämlich graue Literatur, sogenannte Studien zu veröffentlichen. Dazu werden dann je nach Thema Expertinnen und Experten eingeladen, die setzen sich zusammen, arbeiten an einem Kerntextentwurf weiter, bringen sich selbst ein und am Ende wird dann, so hoffen die Institute dann immer bis zum heutigen Tag, ein Text genehmigt, der die Zustimmung irgendwie aller findet. Und so ist es auch in dem Fall gewesen. Es war bereits in den 50er Jahren genau so. Hannah Arendt ist Teil eines insgesamt 17-köpfigen Kollektivs von Experten, sie ist die einzige Frau, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, Aktivisten, ehemalige Politiker, arabische, jüdische, christliche Teilnehmer, werden von dem Institute for Mediterranean Affairs in New York wahrscheinlich im Frühjahr 1958 eingeladen, um sich dem Thema The Palestine Refugee Problem, also das palästinensische Flüchtlingsproblem, eine neue Lösung, ein neuer Ansatz zusammengetan haben. Und Hannah Arendt hat diesen Text mit ihrem Namen autorisiert und insofern ist sie Mitverfasserin dieses Haupttextes. Hm. Wie sehr Hannah Arendt da drin steckt, das ist ein bisschen eine sophistische Frage. Sie ist einfach Teil dieses Kollektivs, das sehr, sehr weitgehende Lösungsvorschläge anbietet.
Da sind wir schon natürlich bei einem wichtigen Punkt. Also was können wir, nehmen wir mal den Text von 1958, was können wir aus diesem Text für den Nahostkonflikt von heute lernen?
Ja, da muss ich ganz tief atmen. Ich habe mich als Ideenhistoriker oder Philosophiehistoriker zunächst einmal darauf beschränkt, diesen Text zur Verfügung zu stellen, ihn historisch einzuordnen, mit, wie ich finde, im Übrigen erstaunlich vielen, erstaunlich durchdachten und an der Wirklichkeit entlang gedachten anderen Entwürfen. Was wir heute aus dem Modell eines, wie das im Fachjargon heißt, Repatriierungsvorschlages, das heißt der Rückkehrmöglichkeit der vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser im Zuge des Unabhängigkeitskrieges des späteren Israels 1948 vorschlagen, ist eine sehr spannende Idee. Wir räumen erstmal alles weg. Wir gucken uns ganz konkret das Flüchtlingsproblem an. Wir gucken uns ganz konkret einen Staat Israel, der sich unter größten Schwierigkeiten etabliert hat, an, der selbst aber Hunderttausende von aus arabischen Ländern geflüchteten Jüdinnen und Juden integrieren muss, der seit 1956 unter der Vernichtungsdrohung des ägyptischen Staatspräsidenten Nasser existiert, an. Und überlegen, wie die beiden Interessen, die von beiden Seiten als völlig unüberwindlich dargestellt werden und damit sozusagen auch den jeweiligen Lagern Stabilität verleihen, an und durchbrechen diesen Moment der Unüberwindbarkeit, indem wir sagen, Israel bekommt Garantien von einer internationalen Kommission, die diese Rückkehrwilligen einlädt, nach Israel zu kommen oder in das Palästina, das heutige Palästina zu kommen und gleichzeitig für finanziellen Ausgleich und für Sicherheitsgarantien sorgt. Dieser Prozess soll ständig evaluiert werden, ständig überprüft werden von außen. Und dann, wenn dieses Flüchtlingsproblem, darauf insistiert dieser buchlange Text immer wieder, erst wenn das Flüchtlingsproblem gelöst ist, dann können politische Lösungen für eine künftige Staatengemeinschaft oder wie auch immer geartetes staatliches Zusammensein dann geregelt werden wird, angegangen werden. Erst das Flüchtlingsproblem und dann, wenn Sie so wollen, alles Weitere.
Haben Sie das Gefühl, wenn Sie sich mit diesen beiden Texten auseinandersetzen, die ja selbst natürlich sehr historisch sind, aber auch nochmal einen zeitlichen Abstand untereinander haben und sich jetzt auch als Philosoph im Jahr 2024 umtun, dass es da so einen Kern gibt, der trotzdem weiter gültig ist? Oder ist vieles dann letztlich überschrieben durch die Geschichte? Der Sechstagekrieg, der Yom Kippur-Krieg, natürlich jetzt auch der Gaza-Krieg. Bleiben diese Texte ja für lange erhalten oder sind sie jetzt einfach schon nur noch historisch?
Ich denke, dass diese Tabuisierungen in dieser seit dem 7. Oktober, also seit dem Überfall der Hamas und anderer Mörderbanden auf Israel und dem anschließenden Krieg, gar nicht mehr an Lösungen gedacht werden kann, was ich verstehe, aufgrund der Traumatisierung, aufgrund der zahllosen Opfer. Und gleichzeitig ist es um dieser Opfer willen notwendig, über eine Lösung nachzudenken, denn Ideen haben eine Kraft, die unabhängig ist von der Anzahl von Waffen und Truppengattungen. Ich würde mir also wünschen, unabhängige kritische Köpfe anzuregen, über die derzeit unüberwindlich scheinenden, brutal errichteten Hürden hinwegzusteigen und um der Menschen willen nochmal neu nachdenken.
Das sagt Thomas Mayer, der Biograf von Hannah Arendt, Philosoph an der Uni München und auch Herausgeber von zwei Texten, bisher unbekannten Texten von Hannah Arendt bzw. in ihrem Umfeld entstanden über den Nahen Osten 1944 und 1958. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Balzer, für das Gespräch.
Was ist da los im Grand Macabre von George Ligeti? Der Tod kommt und verkündet das Ende der Welt, aber die hat keinen Bock drauf, sondern will feiern. In den späten 70er Jahren komponiert dieser Klassiker der neuen Musik, George Ligeti, großer Name, unter anderem auch von Stanley Kubrick genutzt in seinen Filmen immer wieder, aber natürlich auch jemand, der mit seiner neuen Musik, mit auch seiner sperrigen Rhythmik und dem bemerkenswerten Instrumenteneinsatz durchaus auch spaltet. Und heute Abend war zum ersten Mal in München an der Staatsoper zur Eröffnung der Opernfestspiele dort dieses Grand Macabre zu sehen. In der Regie von Krzysztof Walikowski und für uns gesehen von Jörn Florian Fuchs. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie erzählt der Regisseur diese Geschichte?
Er erzählt es ganz Walikowskisch erstmal. Jeder, der eine Inszenierung von Walikowski gesehen hat, hat sofort Bilder vor Augen. Also sprich, es muss natürlich unbedingt Männer geben in Frauenkleidern, die auf der Bühne sich auch umziehen. Es muss unbedingt Damen geben und auch Herren, aber vor allen Dingen Damen, die üppig dekoltiert sind, die rauchen, die so ein bisschen herumlungern und so ein bisschen Personal, das man nicht zuordnen kann. Hier sind es Figuren mit Tiermasken. Das bedeutet, es ist Walikowski. Walikowski geht oft eigentlich von einer Atmosphäre aus und stellt erstmal ja im Grunde genommen so etwas Horizontales auf die Bühne. Also sprich, vertikales Erzählen wäre so genau einer Sache zu folgen, horizontal wäre eher so etwas Flächiges zu machen. Und das ist hier heute auch zu erleben. Es spielt alles in einem großen Raum. Das könnte eine Turnhalle sein, es könnte auch ein Lager, eine Stätte für Geflüchtete sein, weil die werden zum Teil, oder solche Figuren werden als Schatten projiziert. Es gibt etliche Filmzitate. Ligeti taucht einmal auch auf als Film. Also es ist eine dieser eigentlich üblichen Walikowski-Inszenierungen, die sehr wirklich durchaus aus dem privaten Kosmos von ihm gespeist sind. Aber eins muss ich vorwegnehmen, die Geschichte ist zwar straight erzählt by the book, bis auf einen Schluss, denn hier geht die Welt unter. Es geht ja darum, dass die Erde von einem Kometen getroffen werden soll und dieser Nekrozar, der Tod alles vernichtet und es nicht tut, weil er betrunken gemacht wird. Er wird betrunken gemacht, aber die Erde geht trotzdem unter. Und wir sehen am Ende zur Schlussszene ein paar Leute, die über die Bühne gehen mit Taschenlampen und die Reste der ja untergegangenen Zivilisation betrachten. Und dazu gehört auch das Restpersonal der Oper, das dann doch noch singt.
Das klingt dann doch ein bisschen deprimierend als Schluss dieser Interpretation dieser Oper von Ligeti, weil Sie sagen, die singt. Ich meine, die Musik von Ligeti hat ja schon immer gespaltet, auch tatsächlich das Publikum. Was war das musikalisch für ein Abend?
Musikalisch fand ich es einen sehr starken Abend. Kent Nagano ist zurückgekehrt hier nach München, langjähriger Generalmusikdirektor, noch Chef in Hamburg, dort auch durchaus ja umstritten. Dieses Repertoire und auch gerade Ligeti liegt ihm absolut. Das ist zwar in manchen Tempi ein bisschen langsam an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt ist dieses scharfe, kantige, knackige wirklich sehr, sehr gut rübergekommen. Auch das sehr laute und es gibt in dieser Partitur eine Fülle von nicht nur verrückten Instrumenten wie Autohupen, etwa, die auch genau koordiniert werden müssen. Das kann man nicht mal beliebig anmachen, sondern das ist alles genau notiert, sondern auch absolut irre Gesangspartien. Der Nekrozar selber, Michael Nortsch, hat den fantastisch wirklich heute Abend interpretiert. Der hat nicht nur eine ausufernde Partie mit diversen Höhen und Tiefen zu bewältigen, sondern ganz, ganz viele andere. Und wir nehmen stellvertretend mal Sarah Aristidou. wie wir hier jetzt hören, als Chefin der geheimen politischen Polizei, kurz GTOPO.
What is it now?
Da hören wir schon, das geht an die Nerven auch durchaus an und in die Hörnerven. Das war den Abend über auch spürbar durchaus. Also in gewisser Weise, wenn man das Stück so macht wie Walikowski jetzt, weitestgehend 1:1 inszeniert in dieser etwas spülen Atmosphäre und mit eher langsamen Bewegungen auf der Bühne und dazu diese Musik hört, kann man nicht ganz sich des Eindrucks erwehren, dass es ein bisschen museal doch mittlerweile ist und so ein bisschen Patina angesetzt hat. Selbst bei dieser Musik, die damals halt so unfassbar provokativ war, aber wir sind heute so viel gewohnt, dass uns das eigentlich nicht mehr schockieren sollte, meint man an diesem Abend. Mhm. Denn das Publikum, das bei diesen Festspielen natürlich auch den großen Genuss
das haben
Das
war
möchte.
Die Eröffnung der Opernfestspiele in München. Das ist ja eigentlich auch immer ein soziales Event, wo man gerne auch gesehen wird. Das ist ja auch sozusagen, hat zumindest den Anspruch, etwas glamouröser zu sein. Wie geht das zusammen mit so einer Oper?
Also das ist erstmal toll, das so zu machen, dass man da jetzt nicht Cosi fan tutte programmiert, finde ich, zu so einer Eröffnung der Opernfestspiele. Ich fand es etwas merkwürdig. Ich habe das Stück mehrfach live gesehen, auf der Bühne wirklich in unterschiedlichsten Inszenierungen. Selten habe ich erlebt, wie viel Publikumsflucht herrschte. Das geht 1,50 ohne Pause und ich hatte einen Nebenjob. Ich war nämlich, es gibt ja die Einlassdiener, ich war aber der Auslassdiener. Ich habe wirklich 4 Leute rausgelassen, weil ich ganz am Rand saß, weil die Türen des Nationaltheaters ein bisschen kompliziert zu öffnen sind während der Aufführung. Da kommt man nicht so leicht nach draußen.
Vielleicht ganz bewusst so.
Vielleicht ganz bewusst, aber es gab wirklich Fluchtbewegungen. Immer wieder von sehr gesitteten Leuten, zum Teil auch Leuten, die man aus dem Abo kennt dort. Also einfach sieht dort, die sehr viel abkönnen, die mit dieser Musik ein irrsinniges Problem hatten, weil die Szene, okay, es gibt auf Deutsch gesagt, es gehört heute dazu, natürlich ein Gummipimmel, so beim bösen Nekrozar und Fettsuits und all sowas. Solche Elemente kommen auch, aber das schreckt, glaube ich, die Leute auch in München nicht mehr, sondern diese Musik hat dann in dieser Länge, in dieser auch in dieser Lautstärke zum Teil offenbar die Leute verschreckt. Das war für mich sehr überraschend, wie die sind auch nicht störend rausgegangen und haben dazwischen gerufen, sondern es haben einige wirklich nicht mehr ertragen. Also offensichtlich eckt dieser Ligeti auch 2024 doch bei einigen immer noch an.
Ja, und Florian Fuchs von der Eröffnung der Opernfestspiele in München in der Staatsoper, diese Premiere zum ersten Mal, diese Oper zu sehen da in der Staatsoper in München. Le Grand Macabre von George Ligeti in der musikalischen Leitung von Kent Nagano in der Regie von Krzysztof Walikowski. Und wir haben es gehört, auch mit einer gewissen zumindest Fluktuation im Publikum. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, will die Debatte im Kulturbereich über einen intensiveren Kampf gegen rechts fortsetzen. In einem Editorial hatte er der Kulturszene Fehler beim Kampf gegen rechts vorgeworfen und dafür teils heftige Kritik geerntet. Zimmermann hatte bemängelt, dass viele Kulturorte die Breite der Bevölkerung nur unzureichend erreichen würden, weil sie nicht inklusiv, sondern extrem exklusiv seien. Das führe zu politischen Gegenbewegungen wie dem Wählen von Rechtsextremen. Der Deutsche Kulturrat versteht sich als Spitzenverband der Bundeskulturverbände. Der italienische Verlegerverband hat sich für den Ausschluss des Autors Roberto Saviano vom Ehrengastauftritt bei der Frankfurter Buchmesse entschuldigt. Verbandspräsident Innocenzo Cipolletta reagierte damit auf einen offenen Brief, den Anfang der Woche rund 40 italienische Autorinnen und Autoren an ihn und den Frankfurter Messedirektor Jürgen Boos gerichtet hatten. Darin prangerten die Schriftsteller nicht nur den Ausschluss von Saviano aus der offiziellen Delegation an, sondern auch Versuche der Zensur und weitere Einmischungen der italienischen Politik in die Kultur. Cipolletta versprach nun, das Thema in Frankfurt auf die Tagesordnung zu bringen. Italien ist bei der diesjährigen Ausgabe der Buchmesse Ehrengast und will dort mit rund 100 Autorinnen und Autoren vertreten sein. Die im Bundesarchiv aufbewahrten Akten des einstigen Reichskolonialamtes sollen mit Hilfe künstlicher Intelligenz nach Hinweisen auf deutsche Kolonialverbrechen durchsucht werden. Wie das Archiv bekannt gab, haben Fachleute eine Anwendung entwickelt, die alte Handschriften auswerten kann, darunter auch Dokumente in Sütterlinschrift. Der Präsident des Bundesarchivs Hollmann erklärte zum Start des Projekts, künstliche Intelligenz könne zur dringend notwendigen Aufarbeitung der gewaltvollen deutschen Kolonialgeschichte beitragen. Kulturstaatsministerin Roth würdigte die Initiative als Beitrag, einen blinden Fleck in der deutschen Erinnerungskultur zu beleuchten.
Viktoria Egler mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Na, das sieht doch fast nach Showdown aus da in Zürich. Im Kunsthaus sind 5 Bilder, unter anderem von Van Gogh und Monet, abgehängt worden. Sie gehören zur umstrittenen Sammlung des Waffenfabrikanten und Nazi-Profiteurs Emil Bürle. Eine Sammlung, die schon seit langem Schlagzeilen macht. Wir haben hier schon ausführlich darüber berichtet. Und diese Abhängung passierte noch bevor heute ein Forschungsbericht zu diesen Bildern vorgestellt wurde. Da ging es um Herkunft dieser Bilder. Ein Bericht, der sehr kritisch mit der Herkunftsforschung umgeht, die ja diese Bilder betrifft. Katrin Hondl war für uns in Zürich.
Ungenügend bzw. nicht ausreichend. Das Fazit des Historikers Raphael Groß ist so eindeutig wie vernichtend. Die bisherigen Nachforschungen über Herkunft und Vorbesitzer der Kunstwerke in der Sammlung des Waffenhändlers Emil Bürle erfüllten noch nicht einmal die Kriterien der Stiftung Bürle selbst.
Wir haben einfach noch eine große Anzahl zusätzlicher jüdischer Vorbesitzer gefunden, also jüdischen Sammler, Sammlerinnen, die in dem Zeitraum zwischen 33 und 45 Werke besessen haben und wo ein Handwechsel stattgefunden hat. Und die sind als solche in der Forschung dort nicht benannt gewesen.
Dabei wäre die Sammlung Bürle ohne die vom NS-Regime verfolgten jüdischen Sammlerinnen und Sammler so nie zustande gekommen, betonte Groß bei der Vorstellung des Gutachtens in Zürich. Noch deutlicher sagt es die Historikerin Tanja Hetzer, ehemaliges Mitglied der Bergier-Kommission, die Ende der 1990er Jahre das Verhältnis der Schweiz zum NS-Regime untersuchte.
Die Ignoranz gegenüber dem Schicksal der jüdischen Sammler, das ist einfach nicht zu toppen.
Wie lückenhaft die Nachforschungen der Bürle-Stiftung waren, zeigt Raphael Groß unter anderem an der Geschichte des Van Gogh-Gemäldes Kopf einer Bäuerin. Einst gehörte es dem jüdischen Juristen und Kunstsammler Gustav Schweitzer. Und anders als in der Dokumentation der Bürle-Stiftung verzeichnet, sei das Bild womöglich nicht 1932 in Berlin versteigert worden und könnte auch noch im Besitz des jüdischen Sammlers gewesen sein, als dieser bereits nach Frankreich geflüchtet war. Bürle erwarb den Van Gogh 1941 bei einer Auktion. Als Vorbesitzer ist eine namenlose französische Privatsammlung angegeben. Könnte dahinter Gustav Schweitzer selbst stecken? Man weiß es nicht. Es ist nur eines von vielen Beispielen, die für Raphael Groß vor allem eins bedeuten.
Es muss weitere und gründliche Forschung betrieben werden. Das Kunsthaus muss mehr wissen über diese Bilder, um sie zeigen zu können.
Zu klären ist in erster Linie, ob die Werke von ihren jüdischen Vorbesitzern unter Druck und unter Wert verkauft wurden, weil die Menschen auf der Flucht waren. Bei der Stiftung Bürle und auch sonst in der Schweiz hat man solches sogenanntes Fluchtgut im Gegensatz zu NS-Raubkunst im engeren Sinn bislang nicht als problematisch gesehen und also auch die Erben der jüdischen Vorbesitzer nicht als entschädigungswürdig. Für das Kunsthaus Zürich, das die Sammlung Bürle prominent in einem eigens errichteten Erweiterungsbau zeigt, stellt sich nun die Frage, wie fragwürdig die Herkunftsgeschichte eines Bürle-Bildes sein muss, um es nicht mehr zu zeigen. Dass die Stiftung Bürle bereits vor einigen Tagen 5 Bilder der Sammlung aus dem Kunsthaus abhängen, dies um, wie es heißt, mit den Rechtsnachfolgern der ehemaligen Besitzer faire und gerechte Lösungen zu suchen, kam für Kunsthausdirektorin Anne Meester überraschend.
Also die Tatsache ist positiv, aber natürlich, dass die Bilder verschwinden, ist weniger positiv für unsere Besucherinnen und Besucher, weil sie dann nicht mehr sichtbar sind, aber wir halten die Geschichte sichtbar. Das ist für uns das Wichtige, dass wir als Kunsthaus nicht faire und gerechte Lösungen im Weg stehen, weil das ist das Ziel.
Es geht aber nicht nur um einzelne Bilder. Auch über den Titel der Ausstellung im Kunsthaus Zürich müsse diskutiert werden, so die Empfehlung von Raphael Groß. Denn schon das Sammlung Bürle an der Museumstür adelt den Namen Bürle Und es stelle sich die Frage, so Raphael Groß, ob das Kunsthaus das mit seiner moralisch-ethischen Haltung in Übereinstimmung bringen könne.
Katrin Hondl aus Zürich über das Kunsthaus dort und den weiteren Streit um die Sammlung Bürle. Jetzt könnte man natürlich sagen, Theater ist Theater und Film ist Film, aber hier ist es doch irgendwie beides. Heute Abend am Gorki-Theater in Berlin.
Ich habe eine Zeit in einer Klinik verbracht. Ich war umgeben von Körpern. Die hatten gestöhnt. Manche laut, andere leise. Manche hatten keine Kontrolle mehr über ihre Funktion. Die haben auf die Bettdecke gekotzt oder auf die Matratze gepisst. Schräg gegenüber lag eine Person, die sagte in regelmäßigen Abständen, dass sie sterben wollte. Und ich durfte mein Bett nicht verlassen. Das heißt, ich habe so Unterstützung gebraucht im Umgang mit meinen Exkrementen. Am Anfang fiel mir das schwer. Doch dann gab es diesen einen Moment, in dem sich auf einmal alles verschob. Der ganze Druck löste sich und ich dachte, das hier ist ein utopischer Ort. Hier sind alle krank und es ist völlig egal, wer ist. Das habe ich einfach gedacht. Und das verändert alles.
Eine Szene aus den Dämonen in Berlin am Gorki-Theater. Und zwar ein Film, der live im Theater entsteht oder vielleicht eigentlich auch besser davor. Für uns gesehen von André Mumot. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der direkt dort auch steht, vor dem Gorki-Theater in der Mitte von Berlin. Also Dämonen, man könnte ein bisschen an Dostojewski denken. Was für eine Geschichte wird da erzählt?
Eine Geschichte wird eigentlich gar nicht erzählt. Man muss dazu sagen, dass die beiden Regisseure Boris Nikitin und Sebastian Nübling dieses Dämonenprojekt vor 2 Jahren in Basel, am Theater Basel, schon einmal umgesetzt haben und jetzt hier am Gorki nochmal vollkommen neu aufrollen. Aber dieser Gedanke ist eben, Performerinnen und Performer laufen live, begleitet von Kameras durch die Stadt und das Publikum sitzt derweil im Theater und sieht es auf der großen Leinwand als Live-Film. Dazu muss man aber auch sagen, es beginnt im Theater. Die Performer sind erst mal ganz kurz auf der Bühne, erklären das Konzept und dann geht die Reise los. Und man kann auch schon verraten, am Ende kommen sie natürlich auch wieder auf die Bühne zurück, nachdem sie hier in Berlin wirklich sehr, 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 sehr viele Kilometer zurückgelegt haben in fast 3 Stunden. Also um mal so eine grobe Orientierung zu geben, diese 5 Darstellerinnen und Darsteller gehen bis zum Potsdamer Platz, Alexanderplatz, rund hier ums Gorki bis zur Friedrichstraße, legen da wirklich viele, viele, viele Kilometer zurück.
Und haben immer einen Kameramann und die Regisseure dabei? Oder wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Genau, ein Kamerateam bestehend aus Jeline Nichel und Robin Niedecker. Und diese beiden gilt es also wirklich an diesem Abend ganz besonders zu loben. Was da an Live-Bildern entsteht, ist wirklich atemberaubend. Das ist die große Qualität dieses Abends, weil die wirklich zum Beispiel in den U-Bahnhof Museumsinsel hineingehen und dann im wahrsten Sinne des Wortes diese Welt auf den Kopf stellen. Da sieht es dann so aus, als würden diese Performer von der Decke hängen. Und das alles natürlich, während ganz normale Berlinerinnen und Berliner und Touristen um sie herum wuseln und das irgendwie natürlich relativ abgeklärt, wie das in Berlin so ist, an sich vorbeiziehen lassen. Aber diese unglaublich virtuose Arbeit, das alles live zu filmen und auch mit den Darstellerinnen und Darstellern so zu choreografieren, dass die immer direkt im richtigen Augenblick ins Bild kommen, das zeigt auch, dass das ganz, ganz, ganz genau und sehr sorgfältig geprobt wurde.
Also die Performer, die Darsteller sozusagen tauchen am Anfang auf und tauchen am Ende auch wieder auf. Dazwischen bleibt man als Publikum im Gorki-Theater erstmal alleine. Mit sich und dem Film.
Wir sitzen da wie im Kino gewissermaßen. Es war auch diesmal ungewöhnlicherweise erlaubt, Getränke mit hineinzunehmen. Es sind auch einige Leute zwischendurch mal rausgegangen. Es sind auch relativ viele Leute nicht zurückgekommen, weil es doch ein sehr zäher Abend geworden ist. Das muss man leider sagen. Denn das eine ist diese Virtuosität der Umsetzung. Das andere ist das, was Sie ja auch schon angesprochen haben. Worum geht's denn eigentlich? Was sind denn das für Leute, die da durch Berlin laufen? Was für eine Geschichte haben die zu erzählen? Und da passiert erstaunlich wenig. Und es gibt so leichte Anklänge an persönliche Krankheitsgeschichten zum Beispiel. Das haben wir gerade in dem Einspieler ja auch gehört, in dem kleinen Ton. Da berichten sie ganz kurz zum Teil, dass sie im Krankenhaus gelegen haben, dass sie unter Gedächtnisverlust leiden. Es werden auch migrantische Geschichten so ganz kurz angeschnitten, aber nichts wird wirklich in die Tiefe nachverfolgt. Es geht eigentlich eher so um sehr in die Breite gezogene philosophische Fragen. Wer sind wir? Was macht die Stadt? hat mit uns. Hier sterben alle, alle sind irgendwann nicht mehr da. Sie stehen dann irgendwann im Sony Center auf der Baustelle und schreien, das ist hier wie Atlantis, das wird irgendwann untergehen, dann gibt's das alles nicht mehr. Das finde ich aber relativ banal, vor allen Dingen, weil, das muss man sagen, sie sich letztlich vor allen Dingen an so Touristen-Hotspots aufgehalten haben. Und da ist dann so ein gewisser, ja, ich sage mal, intellektueller Ekel über das, was sich da darbietet, auch nicht gerade besonders originell.
Hm. Aber ich stelle mir trotzdem noch wirkungsästhetische Fragen. Welchen Sinn es eigentlich macht, tatsächlich dann ins Theater zu gehen, um einen Live-Film zu sehen? Das könnte man ja zum Beispiel auch streamen lassen und dann
das
sich zu Hause anschauen.
Streamen. Ja. Aber dann wäre es tatsächlich nicht dasselbe Erlebnis. Das hat mich schon überzeugt. Man sitzt da gemeinsam und weiß, die Performer sind im Grunde genommen nicht so weit weg. Wir erleben wirklich, wie sie sich gemeinsam auf diese Reise machen und wir haben das Gefühl, wir bleiben ihnen wirklich gemeinsam auf den Fersen. Wenn man das zu Hause alleine auf dem Sofa schaut, dann wirkt es natürlich wie ein Film, der in sich abgeschlossen ist. Und so hat es natürlich wirklich so einen Theater-Performance-Charakter und man wird sozusagen mit hinausgenommen, man begleitet sie auf eine direktere Weise, als wenn man das ganz alleine zu Hause anschauen würde. Allerdings finde ich, dass das auch ein bisschen eine verlorene Chance ist, die wir da heute Abend gesehen haben, weil eigentlich denkt man, hier geht das Theater wirklich in die Welt raus. Das ist eine Chance, das ist eine tolle Möglichkeit zu sagen, wir gehen mal dem echten, dem wahren Berliner Leben auf die Spur. Was wir dann aber sehen, ist wirklich Theater, Theater, Theater. Also reines, von der Wirklichkeit abgekoppeltes Performen von Überdruss, von großen Fragen, die irgendwie gar nicht zusammenfinden mit der Realität auf der Straße. Da schreit dann einer auf dem Alexanderplatz, wer bin ich eigentlich? Ich habe meinen Namen vergessen. Könnt ihr mir sagen, wie ich heiße? Und natürlich antwortet keiner, weil in Berlin am Alexanderplatz sind so verhaltensgestörte Performer auch nichts Besonderes.
Da antwortet niemand, glaube ich.
Da antwortet niemand. Und das verpufft alles so. Und man hat auch gar nicht das Gefühl, dass es wirklich in die Realität der Stadt hineinschauen will, sondern es will eigentlich doch wieder nur so eine intellektuelle Attitüde aufmachen und sagen, die sind dann auch am Ende als Clowns verkleidet und fühlen sich als absolute Außenseiter und wollen mit all dem, was sie da in Berlin sehen, nichts zu tun haben. Aber das finde ich dann wirklich im Grunde genommen verschenkt, weil es ja doch viele Reibungs- und Auseinandersetzungspunkte mit der Wirklichkeit der Stadt gegeben hätte. Und dann nur durchzulaufen und alles irgendwie blöd zu finden, ist dann doch ein bisschen wenig.
André Mumert, mitten in Berlin, vor dem Gorki-Theater, nach dieser Uraufführung Dämonen von Boris Nikitin und Sebastian Nöbling. Also dieses ganz besondere Projekt eines Live-Films, Performer, Darsteller, Schauspielerinnen sind da also unterwegs mit einem Kamerateam live durch die Stadt. Und ja, wir haben es gehört, durchaus virtuos inszeniert, aber doch mit vielen Fragen auch letztlich an die Erzählweise und letztlich auch an die ja, an das Künstlerische dieses Abends. André, ich danke Ihnen sehr. Und wünsche noch eine angenehme Nacht in Berlin.
Und das wünsche ich auch.
Wir schauen in die Feuilletons des nächsten Tages, also vom 29. Juni. Und das tut Charlotte Weinreich.
Nach der ersten TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump blickt die Welt mit noch mehr Spannung auf die USA vor den Wahlen. In der Taz spricht Daniel Benjamin, der Direktor der American Academy Berlin, voller Sorge über sein Land. Die US-Gesellschaft, sagt er, ist polarisiert wie lange nicht. Angesichts eines amtierenden Präsidenten, der im TV-Duell zusammenhanglose Sätze von sich gibt und mit schwacher Stimme vor sich hin nuschelt, wirkt es fast untertrieben, wenn Benjamin im Interview erzählt, manche reiben sich an Bidens fortgeschrittenem Alter. Im Lager der Demokraten dürfte dessen jüngste Performance geradezu für Panik sorgen. Insgesamt stehen der US-Demokratie große Herausforderungen bevor, hält Daniel Benjamin in der Taz fest. Bleiben wir bei der US-Regierung, die gerade dafür gesorgt hat, dass sich der WikiLeaks-Gründer Julian Assange vor Gericht schuldig bekannte, kurz bevor er endgültig freigelassen wurde. Die Regisseurin Angela Richter kritisiert dieses Vorgehen in der Süddeutschen Zeitung. Assange habe sich für die Veröffentlichung von geheimen US-Militärinformationen schuldig bekennen müssen, also dafür, dass er ganz normale journalistische Arbeit geleistet habe. Dieses Geständnis rettet ihm zwar das Leben, hinterlässt aber einen düsteren Nachgeschmack, heißt es in der SZ. Das Problem? Assange wurde strafrechtlich verfolgt, die Kriegsverbrecher nicht. Das untergrabe die Glaubwürdigkeit der US-Regierung in ihrem Eintreten für Pressefreiheit und Menschenrechte. Über ihren engen Vertrauten Julian Assange schreibt Angela Richter: Wenn ich eines in den Jahren meiner Freundschaft mit Assange gelernt habe, dann das. Nichts ist unerträglicher als hässliche Wahrheiten über uns selbst. Manchmal braucht es gute Abwechslung. Und die Europameisterschaft sorgt weiterhin für Fußballfieber in den Feuilletons. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet einen ganzen Artikel der Analyse Dänemarks oder auch unser Gegner, wie Jürgen Kaube unser Nachbarland in der Überschrift nur noch nennt. Wie sind die Dänen? Fragt er, und es folgt eine Auflistung bekannter dänischer Persönlichkeiten, Unternehmen und typischer Eigenschaften. Eine ähnlich nette, aber für den Fußball nicht wirklich relevante Analyse liefert auch der Spiegel. Darin geht Andreas Bernhardt der Frage nach, was es mit der Dynamik zwischen dem ARD-Expertenteam Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger auf sich hat. Ihre Gespräche schienen sich an der Grenze des Flirts zu bewegen, schreibt Bernhardt. Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr über die Spekulationen rund um die beiden Fernsehprofis erfahren will, wird auf Instagram und Co. fündig. Dort läuft die Gerüchteküche scheinbar heiß. Apropos soziale Medien. Ebenfalls im Spiegel schreibt Noël Konaté über junge, hippe Mütter und Hausfrauen, die als sogenannte Tradwives auf ihren Profilen das Muttersein, das familiäre Heim und den Mann als Oberhaupt der Familie romantisieren. Das ist nicht nur deshalb tragisch, weil es wie eine Zeitreise in die 50er Jahre klingt. Konaté erklärt, dass die Tradwives mit solchen Rollenbildern auch rechtskonservative Idealvorstellungen verbreiten. Zur Inszenierung als perfekte Ehefrau gehöre außerdem das Backen, Gärtnern und das Selbermachen zu feiern. Dass das absurde Dimensionen annehmen kann, beweist Konaté anhand eines Beispiels. Kürzlich teilte die südafrikanische Influencerin Nara Smith ihr eigenes Sonnencreme-Rezept mit ihren Zuschauern. Die Zutatenliste? Einfach Kokosnuss, Shea und Kakaobutter, Bienenwachs, Öl und Zinkoxid zusammenpanschen. Was nach einer wohlriechenden Mischung klingt, hat vermutlich wenig mit UV-Schutz zu tun. Oder wie Noël Konaté es formuliert, nicht alles, was schmiert, ist gleich Sonnencreme.
Charlotte Weinreich mit den Feuilletons vom 29. Juni. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer, jede Nacht im Radio und immer auch als Podcast.